hören das Westendradio. Die Radiosendung aus der Kulturwerkstatt Westend. Sendeverantwortung, Konzeption und Moderation Windy Jakob.
Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben in die Sendung Westendradio, die Ausgabe vom 7. August 2014. Heute zu Gast im Studio ist die Juristin Gitta Barufke von der AGAB. Die AGAB, das ist die Aktionsgemeinschaft Arbeitsloser Bürgerinnen und Bürger e.V. Und das ist die älteste Einrichtung, die älteste unabhängige Einrichtung oder Beratungsstelle dieser Art in der BRD. Gegründet wurde diese Einrichtung für Ratsuchende, aber nicht nur für Erwerbslose, bereits in den 80er Jahren. Gitta Barufke ist seit über 20 Jahren für die AGAB tätig und wird als Gast der Sendung über ihre Arbeit sprechen. Auch werden wir einiges zur Geschichte der AGAB erfahren. Und warum es wichtiger denn je ist, Menschen zu beraten, die durch politische Entwicklungen an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Wie immer, und das kennen Sie, gibt es auch Musik, auch in dieser Ausgabe. Und Musik hat ausgesucht Gitta Barufke. Wir hören erstmal das erste Stück. Hier aus dem hauseigenen Radiostudio der Kulturwerkstatt Westend begrüßt Sie wie immer Windy Jakob.
I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover.
Down Under, ja, eine musikalische Weltreise von ganz unten, nämlich von der anderen Seite dieser Welt. Und ausgesucht hat das Gitta Borufke. Erstmal schönen guten Tag.
Guten Tag.
War das schwierig, das Musikprogramm auszusuchen?
Ja, das war schwierig. Also erstens bin ich nicht so ein Musikfreak und zweitens habe ich eine ziemlich breite Palette von Musik, die mir gefällt. Also es gibt nicht eine Stilrichtung, die jetzt so mein Favorite ist. Und ich habe es dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen biografisch ausgesucht. Also Down Under ist was aus der Vergangenheit und dann das nächste Stück, was aktuell ist.
Das heißt, du bist mal in Australien gewesen?
Nee, in Australien nicht, aber in den USA. Während meines Studiums habe ich dort ein Schwerpunktpraktikum gemacht in San Francisco und bin da auf dieses Lied gestoßen, weil das zu der Zeit gerade ein Hit war und fand das einfach total toll. Und ja, deswegen habe ich das jetzt ausgesucht.
Aber ansonsten bist du in Bremen geboren und auch hast größtenteils hier gelebt.
Genau, also ich bin Bremerin, lebe auch gerne in Bremen, wollte eigentlich, glaube ich, auch wenig weg bisher. Also es ist so, dass ich die erste Zeit meiner Kindheit in Hastedt groß geworden bin. Dann sind wir umgezogen nach Walle, weil meine Eltern gebaut haben, wie das damals in der Wohlstandszeit noch ging. Also mein Vater ist Maurer, hat das quasi in Eigenarbeit gebaut. Und wir sind dann nach Walle gezogen und die zweite Hälfte meiner Kindheit und Jugend bis zum Auszug habe ich halt hier in Walle verbracht. Und jetzt arbeite ich auch in Walle und ja, bin Bremerin, habe hier in Bremen dann auch studiert und war eben nur ein halbes Jahr dann in den USA.
Also du bist juristische Beraterin, kann man das so sagen?
Ja, genau.
Hast also Jura studiert?
Genau, habe hier in Bremen Jura studiert. Das war damals noch eine Reformausbildung, so genannt einphasig. Normalerweise studiert man und macht dann Referendariat. Und in Bremen war es eine Kombination zwischen Studium, Praktika, was ich eigentlich sehr gut fand, weil man sehr schnell mit Praxis konfrontiert wurde und überprüfen konnte, ob das, was man theoretisch gelernt hat und sich erwartet hat, ob man, ja, ob das auch stimmig ist mit einem selbst.
Mhm. Ja, du sagst gerade theoretisch. Viele meinen ja auch, Juristendasein ist so ein bisschen theoretisch. Für dich scheint das, was hat dich nicht so zu sein, was hat dich damals so interessiert an dem juristischen oder an dem Jurastudium?
Weniger der theoretische Teil. Also ich bin, glaube ich, keine Juristin, die sich stundenrund in Bücher und theoretische Fragen vertiefen kann. Das war ich noch nie. Mein Interesse kam, glaube ich, aus so einer Art politischen Motivation. Also auf den Punkt gebracht, wollte ich gerne eine kämpferische, feministische Anwältin werden, die sich für Frauenrechte einsetzt. Das war der ursprüngliche Plan. Ich habe dann irgendwann gemerkt, das Anwaltsdasein ist nicht so ganz meins. Die zweite Alternative, die ich mir auch immer vorgestellt habe, war tatsächlich in so einer Beratungseinrichtung zu arbeiten. Ich hatte keine genaue Vorstellung, aber irgendwie so eine Art Stadtteilzentrum oder eben wirklich Leute zu beraten, die rechtlos sind und sich keinen Anwalt leisten können. Das war so immer ein bisschen meine Vorstellung und von daher passt das sehr, was ich jetzt mache. Und das ist natürlich auch ein sehr praktischer Ansatz. Also man muss Recht, was ja manchmal sehr kompliziert und auch sehr, sag ich mal, lebensfern ist. Man muss das übersetzen in Alterssprache und das ist was, was ich gerne mache und was mir, glaube ich, auch liegt und was ich wichtig finde.
Mhm. Ja, und darüber wollen wir auch gleich ein bisschen näher sprechen, auch über die AGAP selber. Das kommt gleich im nächsten Block. Jetzt gibt's erstmal Musik. Das ist ein ganz gemischtes Programm. Was werden wir jetzt hören?
Ja, von SARS ein Stück und das ist jetzt eben aktuell, also im Gegensatz zu Man and Work aus der Vergangenheit, SARS, was ich im Moment als Hit einfach sehr schön finde und immer zum Beispiel beim Hausputz höre.
Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la.
c'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité.
Ganz beschwingte Musik von der Künstlerin Sass, ausgesucht von Gitta Borowke, die mein heutiger Studiogast ist, Beraterin bei der AGAP. Ja, die AGAP, das ist ja eine kleine Abkürzung für genau was?
Für Aktionsgemeinschaft Arbeitsloser Bürgerinnen und Bürger. Nee, Arbeitsloser Bürger und Bürgerinnen, so rum.
Genau. Und ich habe ja vorher gesagt, das ist die erste unabhängige Einrichtung dieser Art in der BRD. Wie kam das? Oder wie kam der Impuls zustande?
Gut, also die AGAP ist gegründet 1976, das war natürlich noch eine ganz andere Zeit, also die Arbeitslosigkeit war damals, meine ich, noch deutlich unter einer Million und Arbeitslosigkeit war an sich schon ein Skandal sozusagen, nicht so wie heute normal. Und verschiedene Einrichtungen haben zu dem Thema natürlich auch sowas wie Bildungsarbeit gemacht. Unter anderem die Arbeitnehmerkammer hat sich des Themas angenommen und hat einen Bildungsurlaub angeboten. Und auf diesem Bildungsurlaub haben sich einfach Leute getroffen, die dann weiter zusammengeblieben sind und sich gesagt haben, wir müssen aktiv werden. Wir möchten gerne andere unterstützen, wir möchten uns gegenseitig unterstützen und möchten auch öffentlich werden, also das Problem Arbeitslosigkeit skandalisieren und in die Öffentlichkeit bringen. Und das ist passiert aus diesem Bildungsurlaub heraus mit zunächst auch Unterstützung der Arbeitnehmerkammer, hat sich diese Gruppe gebildet, die einen Raum in Gröpeling angemietet haben, im Schwarzen Weg. Und dort quasi den Verein gegründet haben und eben auch begrenzt ehrenamtlich schon sowas wie Beratung und Unterstützung angeboten haben. Und das war am Anfang eben, wie gesagt, ehrenamtlich. Ich glaube, es gab dann schon auch Sachmittel ein bisschen von der Stadt Bremen. Und dann ging es weiter, dann gab es einen Einschnitt 1980, weil einfach sehr deutlich wurde, dass der Bedarf an Beratung und Unterstützung und sich gegenseitig da zu helfen, sehr groß war, wurde dann entschieden, größere Räume anzumieten und sich darum auch zu bemühen, von der Stadt Geld zur Unterstützung zu bekommen. Das ist dann gelungen. 1980 wurde ein Raum in Walle in der Nordstraße Ecke, also beziehungsweise in der Grenzstraße Ecke Nordstraße angemietet, wo wir heute auch noch sind. Dieser Raum war eine Kneipe, nämlich der Seestern, den kenne ich noch als Kind, also so eine Hafenkneipe, die dann eben nicht mehr existierte, und da ist die AGAP dann hingezogen.
Mhm. Hat das auch damit zu tun gehabt, dass die Werft geschlossen wurde in Gröbling?
Auch, also es gab eine Reihe von Werftarbeitern, die da auch aktiv waren, die waren aber auch häufig gewerkschaftlich, in gewerkschaftlichen Arbeitslosengruppen. Aber auch natürlich Gröbling, klar, war natürlich da auch akut, aber das kam ja auch erst später, das war dann ja Anfang der 80er Jahre, also für die Gründung spielt das keine Rolle. Mhm.
Warst du da selber schon aktiv,
Nein.
tätig? Wie hast du das da mitbekommen?
Ich habe es ein bisschen aus der Ferne mitbekommen, nämlich über das Studium. Und zwar wurde, also im Studium guckt man natürlich auch ein bisschen sozusagen, welche rechtlichen Stellen gibt es in Bremen. Und es war klar, es gibt, also ich habe das in der Presse verfolgt und habe auch verfolgt, dass sich da so eine Beratungsstelle, es war dann in den 80ern, aber glaube ich schon auch gründet. Und es gab dann dort auch die ersten ABM-Stellen, und das habe ich auch über Studium mitbekommen, weil es da nämlich einen Rechtsstreit gab. Also die AGAP hat ihre ersten ABM-Stellen, also sogenannten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die finanziert wurden über die Arbeitsagentur, eingeklagt, weil nämlich sie hatten einen Antrag bei der Arbeitsagentur gestellt auf geförderte Beschäftigung, um Beratung professionell anbieten zu können. Der wurde abgelehnt von einem drittelparitätischen Gremium, in dem Arbeitgebervertreter, Arbeitsagentur und Gewerkschaften sitzen. Und damals waren die Gewerkschaften noch der Auffassung, es bedürfe keiner eigenen Vertretung für Arbeitslose, weil sie ja Arbeitnehmer vertreten würden und damit auch erwerbslose Arbeitnehmer. Wobei erwerbslose Arbeitnehmer damals gar nicht in die Gewerkschaft durften. Also die wurden schlicht nicht aufgenommen, das muss man nochmal dazu sagen. Und das wurde dann eingeklagt, das habe ich über Studium einfach mitbekommen, weil das eine spannende Geschichte war.
Obwohl, ja, aus meiner Sicht ist die AGAP ja keine Interessensvertretung, sondern macht ja eine Beratung in gewissen Problemen.
Das war damals allerdings noch ein bisschen anders, und wir verstehen uns schon auch als Interessenvertretung. Also wir verstehen uns nicht als reine juristische Beratungsstelle, sondern wir verstehen uns auch, da können wir vielleicht später auch nochmal zukommen, wir verstehen uns natürlich auch so, dass wir aus der Beratung heraus Probleme aufgreifen und auch Interessenvertretung betreiben sozusagen. Mhm. Und das war damals aber noch stärker ausgeprägt.
Mhm. Wir machen wieder Musik, Kles Goyim. Das scheint aber so eine Richtung zu sein, die dir auch ganz, ganz gut liegt.
Ja, die liegt mir also sehr am Herzen. Das ist eine Musik, die ich sehr mag. Und vielleicht zu Kles Goyim kann man nochmal sagen, ich habe die mal zufällig gehört, als ich in den Weserterrassen im Weserterrassengarten saß und die dort innen drin gespielt haben auf einem Fest, und war einfach hin und weg und habe da gestanden und zugehört und mich sofort erkundigt, was das für eine Musik ist, und bin seitdem Klezmer-Fan.
Mhm. Ja, und da darf ich an dieser Stelle anmerken, Kles Goyim ist eine Band, die gibt es seit schon seit vielen Jahren. Und in dieser Band spielt auch Peter Dahm, und Peter Dahm ist hier der musikalische Leiter, und Kles Goyim hat hier viele Produktionen im Westend eingespielt. Das Westend kennst du übrigens auch, ne?
Ja, das Westend kenne ich auch noch von früher, noch als Straßenbahndepot, als Endhaltestelle der Linie 10, ja.
Ja, hier hat sich einiges getan, auch dass wir jetzt ein Radiostudio haben, aber das ist auch eine lange Geschichte. Ja, aber erstmal ein Wunschtitel von Gitta Borufke von der Band Kles Goyim. Glasgow-Jim hier im Westend-Radio. Ja, Gitta, jetzt nochmal die Frage. Anfang der 80er ist die AGAP dann aus Gröbling nach Walle gezogen, in die Grenzstraße.
Genau, und da sind wir heute noch und darüber kann ich jetzt ein bisschen mehr erzählen. Also es ging eben damit los, dass dort unten dieser ehemalige Kneipenraum angemietet wurde und es eine große aktive Gruppe war, die eben dort Beratung angeboten haben und aber auch politisch aktiv waren und die sich dann dafür eingesetzt haben, diese ABM-Stellen zu bekommen, sie dann eingeklagt haben und da gab es dann eben die ersten Beschäftigten Hauptamtlichen über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die dann eben richtig verbindlich auch Beratung angeboten haben. Und die wurde sehr gut auch angenommen. Die AGAP hat dann auch ziemlich schnell die Sozialhilfebroschüre herausgebracht, also praktisch eine Informationsbroschüre über Sozialhilferegelungen, die damals noch wichtiger war. Und da wurden über lange Jahre 3.000, 3.500 Exemplare pro Jahr verkauft, hieß bei vielen nur die gelbe Broschüre und war sozusagen der Renner als Informationsbroschüre hier in Bremen für Sozialleistungsbezieher. Also ich selber bin Mitte der 80er dazugekommen und zwar ja, relativ witzig, weil ich war nach dem Studium in so einer Orientierungsphase, habe mehrere Kurse bei der Arbeitnehmerkammer gemacht, hatte aber noch keinen festen Job und hatte mir vorher schon gedacht, eigentlich könnte ich mal zur AGAP gehen und gucken, ob ich dort ehrenamtlich mich einklinken könnte und bekam dann ein Stellenangebot von der Arbeitsagentur, mich dort doch zu bewerben. Wie sich hinterher herausstellte, war ich zweite Wahl, weil ich im Studium eigentlich Strafrecht als Schwerpunkt hatte. War dann aber selber total begeistert, bin da hingefahren, wollte die Stelle unbedingt haben, habe sie dann bekommen und bin seitdem dabei. Und gut, man muss natürlich sagen, die AGAP hat sich seitdem sehr stark entwickelt. Und vielleicht kann ich dazu einfach nochmal was sagen. Die AGAP war damals wirklich eine ganz klassische Mischung aus Treffpunkt, Frühstückstreff, Austausch, Selbsthilfe und Beratung. Zum Teil fand alles zusammen in einem Raum statt. Also Leute, die frühstücken, sich trafen und die Beratung brauchten. Es wurde noch geraucht. Es fanden Spielegruppe statt. Es gab mal den Versuch, in Eigeninitiative eine Umzugsgruppe zu machen. Also es war ein ziemlich lebendiger Haufen, auch mit sehr unterschiedlichen Leuten, was ich sehr faszinierend fand, weil da einfach sehr viele verschiedene Lebensentwürfe und Kulturen einfach über diesen Verknüpfungspunkt Arbeitslosigkeit zusammengekommen sind und sich zusammen raufen mussten und eben an einem Punkt auch gleiche Interessen vertreten haben. Das fand ich einfach unheimlich spannend.
Mhm. Du sprichst, du sagst, fand statt. Ist das immer noch so?
Oder nein, das hat sich sehr verändert. Also das Zentrum ist heute nicht mehr diese Mischung von Selbsthilfe, Politik und Beratung, sondern wir haben uns über die Laufe der Jahre zu einem professionellen Beratungszentrum entwickelt. Wir kriegen inzwischen auch Geld für die Beratung aus dem Europäischen Sozialfonds seit einigen Jahren, vorher von der Stadt. Also es gab immer unterschiedliche Finanzierung. Wir Berater sind dort mit festen Verträgen angestellt, solange die Finanzierung läuft natürlich nur. Wir haben auch Gruppen, wir bieten Selbsthilfegruppen an, aber dieses Gemisch von Beratung, Selbsthilfe, das gibt es so nicht mehr, sondern das ist ziemlich strikt getrennt. Also die Beratung ist wirklich mittlerweile unser Hauptstandbein und da wir die auch finanziert kriegen, müssen wir auch bestimmte Qualitätsstandards einhalten. Also wir haben ein Qualitätsmanagement, wir werden überprüft von der Behörde. Also wir können nicht auf Selbsthilfeniveau das anbieten mehr, das geht nicht und würde auch nicht dem Bedarf entsprechen. Gleichzeitig haben wir aber auch immer den Anspruch, aus der Beratung eben Probleme herauszufiltern und die in, also die auch nochmal politisch umzusetzen, indem wir Lobbypolitik machen, indem wir einen Austausch haben mit der Jobcenter-Leitung über problematische Fragen, indem wir uns bei Veranstaltungen einmischen, bei Gesetzentwürfen oder auch mal in die Presse gehen und so weiter. Also das ist schon immer noch unser Anspruch. Und wie gesagt, es gibt auch selbst organisierte Gruppen, die sich im Zentrum treffen.
Also ihr habt auch so gesellschaftspolitische Aufgaben.
Ja, auf jeden Fall deutlich. Also weil, das muss man ja sehr deutlich sagen, das Ganze, also wir beschäftigen uns ja hauptsächlich mit dem sogenannten Hartz IV. Das ist ein Großteil unserer Beratung, also Menschen, die eben auf Arbeitslosengeld II angewiesen sind, wobei ein Großteil dieser Menschen erwerbstätig ist und das zum Teil die Probleme gibt, weil eben es um Anrechnungsregelungen geht und so weiter. Und wir kriegen ja die Probleme an der Basis mit und die sozusagen, da gibt's eben große Friktionen sozusagen zu der Theorie und das versuchen wir natürlich auch nach außen zu tragen und uns für die Interessen einzusetzen. Mhm.
Darüber werden wir gleich nach dem nächsten Musikstück weitersprechen. Jetzt kommt jemand, Frank Zappa, auch ein ganz großer, ja, so ein Hero von dir.
Ja, genau. Also ich war lange Jahre intensiver Frank Zappa-Fan, die letzten Jahre nicht mehr so, aber ich höre ihn immer noch sehr gern. Und der spielt einfach eine wichtige Rolle in meinem Musikleben sozusagen, ja.
Ja, dann tauchen wir mal in die Garage von Joe ein und hier kommt jetzt Frank Zappa.
It wasn't very large, there was just enough room to cram the drums in the corner over by the Dodge. It was a 54 with a mashed up door and a cheesy little amp. With a sign on the front said Fender Champ and a second-hand guitar. It was a Stratocaster with a whammy bar. We could jam in Joe's garage. His mama was screaming, turn it down. We was playing the same old song in the afternoon. And sometimes we were playing all night long. It was all we knew. Played it on the saxophone. We thought we was pretty good. We talked about keeping the band together and we figured that we should. Cause about this time we was getting the eye from the girls in the neighborhood. They don't come over and dance around like so we picked out a stupid name, had some cards printed up for a couple of bucks, and we was on our way to fame. Got matching suits and Beetle boots and a sign on the back of the car, and we was ready to work in a go-go bar. Chance in life to play a song that goes like
turn it down. Turn it down. We're shooting singing here. Don't you play so many nice songs.
Well, the years is rolling by. Smiley boys with lipstick on was really flying high.
Sie hören nach wie vor das Westendradio hier auf der Frequenz vom Radio Visa TV. Und hier bei mir zu Gast in der Sendung ist Gitta Borowke, Beraterin bei der AGAP. Gitta, wir haben das schon so ein bisschen angedeutet, wir wollen mal ein bisschen konkreter werden. Aber erstmal dich eine Frage zu deiner Beratungstätigkeit. So mit dem Putin-Freund Gerhard Schröder gab es ja so eine Zäsur in der Gesellschaft, ja. Agenda 2010 und man muss sich wandeln, Hartz-IV-Gesetze. Da ist ja einiges passiert. Musstest du dich auch immer wieder weiterbilden?
Oh ja, das muss man bei dem Thema permanent, das musste man vorher schon. Also das Sozialleistungsrecht ist nicht mehr wie früher relativ beständig, sondern das ist eigentlich schon seit den 80er Jahren, unterliegt natürlich auch immer politischen und rechtlichen Entwicklungen und es erfolgen ständig Änderungen. Also da kommt man manchmal auch nur mühsam hinterher. So, mhm. Das ist so, da muss man ständig auf dem Laufenden bleiben. Also ich glaube, dass die Einführung von Arbeitslosengeld II, also diesem Hartz-IV-System, dass das wirklich nochmal zu einem deutlichen Bruch, einer deutlichen Spaltung unserer Gesellschaft geführt hat, weil es einfach sehr, sehr viele Leute betrifft, weil es sehr viele Leute diskriminiert. Also die Hartz-IVer, die auch entsprechend stigmatisiert werden, weil es einen großen Teil der Gesellschaft entwürdigt, weil es Niedriglohn etabliert hat und weil es einhergeht mit einer sehr großen Entrechtung, also mit der Prämisse, nicht dass Sozialleistungen ein Recht sind, wenn man denn in der Situation ist, auf sie angewiesen zu sein, sondern dass es ein Almosen ist. Das steht ein bisschen sozusagen als Überschrift darüber, für das man was tun muss und dass die Hartz-IVer, ja, die entsprechend, also in der Öffentlichkeit werden die sehr stigmatisiert und dargestellt, als sei das eine homogene Gruppe, die mit ihren Bierdosen vor ihrer Haustür sitzen. Und dem ist definitiv nicht so.
Ja, oder ich denke an den Florida-Rolf, der in der Bild-Zeitung ganz groß rausgekommen ist vor einigen Jahren.
Ja, genau.
Das war ein absoluter Einzelfall, glaube ich. Ne?
Zur Sozialhilfezeit. Also das kann man wirklich deutlich sagen. Das ist auch ein Punkt, der mich, also es geht jetzt eigentlich schon mehr in den letzten Teil Ausblick, aber ein Punkt, der mich sehr ärgert, weil in jedem wissenschaftlichen Vortrag und in jeder Untersuchung findet sich, dass die, also Leute, die auf Arbeitslosengeld II angewiesen sind, dass das eine absolut heterogene Gruppe ist. Also von bis von Akademikern über Migranten, über Facharbeiter, über Ältere, Jüngere. Also wirklich die breite Bandbreite der Gesellschaft. Das findet aber keinen Niederschlag in der Öffentlichkeit. Hm. Das ist ziemlich ärgerlich.
Ja, jetzt frage ich mal ganz konkret. Jetzt ist jemand, der hat Hartz-IV-Bezug und hat ein Problem mit einem Bescheid. Wie sieht jetzt und kommt zu euch? Erstmal, ihr befindet euch in der Grenzstraße.
Genau, wir sitzen in der Grenzstraße 122, Ecke Nordstraße. Wir haben feste Beratungszeiten an vier halben Tagen die Woche, nämlich Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Freitag ist geschlossen, weil wir da Mitarbeiterbesprechungen haben. Und man kann entweder ohne Termin kommen, das allerdings nur manchmal mit sehr langen Wartezeiten, darauf muss man sich einstellen, oder man macht einen Termin, das empfiehlt sich immer, braucht aber ungefähr 2 Wochen Vorlauf. Also wenn es was Dringendes ist, geht das eben nicht. Ja, dann kommen die Leute her, es gibt einen Eingangsraum, einen Warteraum, wo man sich anmeldet. Und dann geht es entweder nach der Reihe oder nach Termin. Und die Leute, die kommen, sind eben genauso breit gefächert, wie das Publikum eben ist. Also das geht von einem, wir haben inzwischen einen sehr hohen Migrantenanteil, also 40-50% Migranten. Auch die sind natürlich sehr unterschiedlich von sehr gebildete Migranten, die vielleicht nur Schwierigkeiten mit der Sprache und mit dem System in Deutschland haben, bis hin zu Leuten, die ganz schlecht Deutsch sprechen und zum Teil auch nicht lesen und schreiben können. Das ist eben ganz breit gefächert, hat aber natürlich immer eine besondere Schwierigkeitskomponente, weil in der Regel eben das also das System überhaupt nicht verstanden wird, also man sehr viel sprachliche und kulturelle und rechtliche Übersetzungsarbeit leisten muss. Und wie gesagt, es kommen Leute, die wollen nur ihren Bescheid überprüfen lassen und fragen, stimmt das? Das ist ja so wenig Geld. Und es kommen eben Leute mit ganz komplizierten Problemen, wo es über lange Zeiträume, unterschiedliche Verdienste gibt, die angerechnet werden, Rückforderungen, wo kein Mensch mehr durchblickt, besondere Bedarfe, die nicht gedeckt werden, also Krankheitsbedarfe, wenn Medikamente gebraucht werden oder Brillen, Riesenproblem, also was weiß ich, man braucht eigentlich eine Gleitsichtbrille, kann sich die nicht leisten. Solche Fragen bis hin zu Wohnungsfragen, Umzug, Nebenkosten, Abrechnung und so weiter und so weiter.
Was sind denn die häufigsten Anliegen und habt ihr euch da spezialisiert, ihr Kollegen?
Wir haben das mal versucht, ein bisschen Schwerpunkte zu bilden, weil es schon sehr breit gefächert sind und auch wir eine Beratung anbieten. Das unterscheidet uns übrigens auch natürlich von den Ämtern, mal abgesehen davon von dem Standpunkt, den wir vertreten, unterscheidet uns ja auch von den Ämtern, dass wir eine übergreifende Beratung machen, also alle Sozialleistungen sozusagen im Blick haben. Das erfordert natürlich eine hohe Kompetenz und in einigen Bereichen sind wir auch nicht spezialisiert. Mit der Spezialisierung ist es aber schwierig, weil natürlich alle zu allen kommt und das kriegen wir organisatorisch nicht geregelt, da Schwerpunkte zu bilden. Und in der Regel ist es so, wenn jemand kommt, kommen auch ganz viele Sachen zusammen. Dann gibt es Fragen zum Beispiel zu Arbeitslosengeld 1, aufstockend Arbeitslosengeld 2, zu Kindergeld, zum Unterhaltsvorschuss, zu Unterhalt oder zu vielleicht Wohngeld. Also da kriegt man nicht eine direkte Spezialisierung hin.
Mhm. Ja, neben so juristischen Voraussetzungen und Grundkenntnissen, die du natürlich auf jeden Fall hast, gibt es ja noch eine andere Geschichte. Ich war selber neulich da im Vorgespräch zu dieser Sendung. Dann habe ich mitbekommen in der Rezeption, die Dame, die dann die Anrufe entgegengenommen hatte, da war eine Frau, ist ja kein Name dabei. Da ging es um Auszug, um ihren Mann. Und da habe ich schon rausgehört, das ist ja fast, ich weiß nicht, ob da Gewalt mit im Spiel war, aber da muss man fast schon ein bisschen Sozialarbeiter oder Psychologe sein. Ist das doch sehr umfangreich?
Das ist so. Also man bekommt natürlich, die ganze Elendsseite des Lebens natürlich mit, von gewalttätigen Beziehungen, über Trennung, über Streit um die Kinder, über Perspektivlosigkeit, Migranten, die gerne irgendwie hier ankommen möchten und sich einen Sprachkurs machen möchten und weiterkommen möchten, eine Ausbildung machen möchten, das nicht hinkriegen und hier an Hürden scheitern. Also man kriegt ganz viel an Perspektivlosigkeit, Verzweiflung, Entwürdigung und auch viele Konflikte mit. Eigentlich gehörte das immer zu unserem Konzept, auch so eine Art Beratung, Krisenberatung zu machen. Wir können das in dem Umfang nicht mehr anbieten. Wir haben da immer ein offenes Ohr, aber sag ich mal, eine richtige Krisenberatung oder psychologische Beratung oder sozialpädagogische Beratung oder eine Begleitung können wir nicht mehr leisten bei dem Beratungsaufkommen, was wir haben. Wäre eigentlich notwendig. Was wir machen können, ist sortieren, Anlaufstelle sein, zuhören, nochmal verweisen, wo man nochmal weiter hingehen kann und erstmal eben auch solche Sachen klären, die meistens eben damit zusammenhängen. Wie sichere ich meine Existenz? Wie mache ich das jetzt nach der Trennung? Wie kriege ich das hin, dass ich eine neue Wohnung kriege und so weiter?
Gibt es also Kooperationen mit anderen Einrichtungen?
Also wir sind vernetzt in Bremen. In Bremen gibt es ja auch, Gott sei Dank, ein großes Beratungsangebot, was auch zum Teil über diese ABM-Politik in den 80er Jahren entstanden ist. Das ist aber auch gut, weil es da wirklich einen großen Bedarf gibt auch. Und da sind wir sehr vernetzt und verweisen gegenseitig die an uns und wir an die.
Mhm. Also wir hören, es ist doch eine schwierige Aufgabe mit vielen, vielen Problemen auch. Und wie Gitta Borowka damit umgeht, dazu gleich mehr. Von mir die Frage dann nochmal. Jetzt kommt wieder Musik. Leonard Cohen, schon mal live gesehen? Der Mann?
Nein, leider nicht. Ich kenne nur die DVD von seinem Konzert in London. Ich glaube, da war er 78 oder so ähnlich. Mhm. Was mich sehr berührt. Also das finde ich ein sehr schönes Konzert. Ich habe ihn aber noch nie live gesehen. Nee.
Ja, auf jeden Fall ist das jetzt dein Mann. Das Stück heißt I'm Your
genau,
Man.
Das
hören wir jetzt mal.
You want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear this this old mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can. But the moon's too bright, the chain's too tight, the beast just won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I couldn't keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knees. You, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. Sleep for a minute on the road, I will steer for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me another mile across the burning sand, the moon's too bright, the chain's too tight, the beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could never keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knees. And I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand.
Leonard Cohen mit fast 80, noch ein Mann, der wunderschöne Musik macht und ja, die Stimme ist immer noch so, wie wir sie von früher kennen. Und ausgesucht hat das hier Gitta Borowke, ja, Beraterin bei der AGAP. Wir haben jetzt schon mal gesagt, mit welchen konkreten Dingen die Menschen zu dir kommen. Jetzt frage ich mal was ganz Persönliches. Kommst du manchmal auch so an Grenzen?
Oft. Also zum einen, das haben wir ja eben schon angesprochen, wird man natürlich konfrontiert mit auch ganz furchtbaren Geschichten von, ja, wie gesagt, Gewalt in einer Beziehung, Streit um Kinder, Verzweiflung, Perspektivlosigkeit. Das hat man natürlich auf der Haut nach so einem Beratungstag und das fällt auch manchmal schwer. Ich meine, ich mache das lange Jahre, man gewöhnt sich da seine Mechanismen an. Aber gerade wenn es sehr, sehr voll ist und wenn wir sozusagen so nonstop alle zu viert Beratung machen müssen, das war zum Beispiel über den Jahreswechsel einige Monate so, dann gehen wir alle auf dem Zahnfleisch, dann geht das natürlich auch an die persönliche Substanz, das ist so. Und hinzu kommt ja, dass man natürlich, also dass viele Leute sehr dankbar sind und sich dann für die Hilfe bedanken, wo wir aber subjektiv manchmal das Gefühl haben oder auch objektiv das so ist, dass wir eigentlich gar nicht weiterhelfen konnten, dass wir zwar beraten konnten und erklären konnten, wie was ist oder was transparent machen konnten, vielleicht auch Perspektiven aufzeigen konnten, aber dass natürlich viele gesetzliche Regelungen sind gesetzliche Regelungen, die können wir auch nicht verändern. Also wenn Leute kommen und krank sind und eigentlich Geld benötigen für Medikamente, für Behandlung, für Brillen, für irgendwelche besonderen Schuhe oder was weiß ich und wir sagen müssen, nee, dafür gibt's nichts, tut uns leid oder für die besondere Art von Ernährung gibt's auch nichts, da müssen sie mit ihrem wenigen Geld auskommen. Dann ist das natürlich total knallhart und gerade auch wenn es Kinder betrifft, die natürlich alle möglichen Bedarfe auch haben, ist es auch manchmal knallhart zu merken, dies geht nicht und das geht nicht und man kann den Leuten auch nur sagen, ja, ist im Gesetz leider nicht vorgesehen. Es gibt ja dieses Bildungs- und Teilhabepaket, was aber natürlich im Grunde eine Alibi-Veranstaltung ist. Also wo sich vielleicht einige Leute jetzt einen Vereinsbeitrag leisten können, aber ich sag mal dann eben die dazugehörigen Sportklamotten sind dann immer noch ein Problem oder die Freizeit, die der Sportverein dann macht und so weiter und so weiter. Das ist natürlich manchmal ziemlich hart. Gut, wie gesagt, für die Leute ist es ganz oft so, dass sie dann trotzdem sagen, gut, jetzt weiß ich wenigstens, wie die Lage ist. Aber für uns persönlich haben wir natürlich einen anderen Anspruch. Eigentlich würden wir gerne, dass diese Sozialleistungssysteme so gestrickt sind, dass sie wirklich hilfreich sind, dass sie die Leute motivieren, dass sie sozusagen ein Anschub auch für die Leute sind und eben eine Absicherung, die menschenwürdig ist. Und das sehe ich nur bedingt. Also man muss natürlich sagen, wir haben in der BRD viele soziale Absicherungen. Das ist sozusagen die positive Nachricht. Es gibt ja auch Länder, wo es sowas gar nicht gibt. Das muss man ja auch immer im Auge behalten. Aber diese Leistungen sind derartig bürokratisch und undurchschaubar, dass viele einfach schon an diesen bürokratischen Hürden überhaupt scheitern und sich nicht zurechtfinden und verfleddern. Und zum Teil auch, sag ich mal, ausgebremst werden in ihrer eigenen Initiative. Und ja, das ist natürlich auch oft deprimierend, wenn man so merkt, die Leute wollen was, die wollen vielleicht eine Ausbildung machen oder wollen irgendwie weiterkommen, wollen da rauskommen, wollen ihr Leben gestalten, wollen eine Balance hinkriegen zwischen zum Beispiel Familie und Beruf. Ganz häufiges Problem in der Beratung, Alleinerziehende, die dann unheimlich Druck kriegen vom Jobcenter, was sie alles wie arbeiten sollen und dann in dem Konflikt stehen, wie kriege ich das hin, ohne meine Kinder zu vernachlässigen, also wie kriege ich diesen Spagat hin und darauf oft wenig Rücksicht genommen wird. Vielleicht noch ein Punkt, der auch immer zu ständigen Konflikten führt, sind junge Erwachsene, wo zum Beispiel das Kinder- und Jugendhilfegesetz eine ganz andere Leitlinie hat, Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene zu unterstützen, als das Jobcenter, die nur auf Arbeit, Arbeit, Arbeit um jeden Preis sind. So, das ist das Problem.
Und zu jedem Lohn und sei ja noch so gering, trotz Mindestlohns. Genau. Aber ich denke, wir haben viel Stoff, da wäre noch Stoff für eine nächste, weitere Sendung drin. Wir müssen leider ein bisschen zum Ende kommen. Wenn ich eine Frage stellen kann, was wünscht sich Gitta Borowke für die Zukunft? Vielleicht nur ein, zwei Sätze.
Na, also zum einen, sag ich mal, wünsche ich mir, dass dieses Bild sich verändert. Also dass ich würde da gerne mal eine Lanze für die Leute brechen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, dass die nicht mit dieser Stigmatisierung zu tun haben. Das ist sozusagen was Persönliches. Und auf der rechtlichen Ebene würde ich jetzt gerne noch einen Satz sagen, den ich wichtig finde. Es stehen neue Gesetzesänderungen an. Es gibt eine Arbeitsgruppe von der Arbeits- und Sozialministerkonferenz, die Vereinfachungsvorschläge für den SGB-II-Bereich verabschiedet haben und oder so ein Ergebnis daraus gebracht haben. Und da ist es leider nicht so, dass es vereinfacht wird im Sinne der Menschen, sondern vereinfacht wird im Sinne der Verwaltung und das zu einer weiteren Entrechtung führt. Das wünsche ich mir nicht, sondern ich wünsche mir Hilfestellung für die Menschen.
Hm. Ja, Gitta, jetzt muss ich erstmal vielen Dank sagen. Das war Gitta Borowke von der AGAB. Einen letzten Titel haben wir noch, Rio Reiser.
Genau, das ist jetzt, die finde ich jetzt zwar musikalisch nicht so toll, aber vom Text her dachte ich, passt das jetzt zum Abschluss, ja, und ich bedanke mich auch für die Einladung.
Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ja, wenn Sie sich über das Westend informieren möchten, gehen Sie auf die Homepage des Westends, westend-bremen.de. Ja, vielen Dank nochmal an Gitta Borowke und jetzt kommt Rio Reiser, der letzte Wunschtitel dieser heutigen Sendung. Und dann bis in 14 Tagen, dann hier zu Gast am Donnerstag, den 21. August, Peter Dahm, der musikalische Leiter dieser Einrichtung mit viel Musik. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis in 2 Wochen.
Du sagst, du willst die Welt nicht ändern. Und ich frag mich, wie machst du das nur? Du bist doch kein Geist in der Flasche. Und du bist auch kein Loch in der Natur. Denn nach jedem Schritt, den du gehst, und nach jedem Wort, das du sagst, und nach jedem Bissen, den du isst, ist die Welt anders, als sie vorher war. Wann, wenn ich jetzt? Wo, wenn ich hier? Du willst die Welt nicht retten, das ist dir alles eine Nummer zu groß. Und die Weltenretter waren schon so oft da, nur die meisten verschlimmbessern bloß. Und doch fragt mich jeder neue Tag, auf welcher Seite ich stehe. Und ich schaff's einfach nicht einfach zuzusehen, wie alles den Berg runter. Jetzt. Wo bin ich hier? Tun's eben andere für dich. Und der Wald, in dem du vor Jahren noch gespielt hast, hat plötzlich ein steinernes Gesicht. Und die Wiese, auf der du gerade noch liegst, ist morgen eine Autobahn. Und wenn du jemals wieder